Jesus ist lebendig. Er ist auferstanden und hat einen Körper. Einen, der dem alten Jesus irgendwie gleicht und der doch irgendwie anders ist. Er scheint irgendwie auch anders zu sein. Er scheint Dinge zu können, die wir irgendwie nicht können. Das ist das, was alle Berichte irgendwie rüberbringen wollen. Hey, hier ist was passiert. Irgendetwas. Wir sind fassungslos, wir verstehen es einfach nicht. Da ist irgendwas passiert, was niemand erwartet hat. Keiner hatte damit gerechnet. Diese ganzen Marias nicht, diese ganzen Frauen nicht und erst recht auch nicht die, die davon hören. Das kann nicht sein. Wir müssen selber gucken, ob es stimmt. Darum geht es. Ostern, Auferstehung. Wie geht es dir mit Ostern und der Auferstehung? Da steht, Jesus war tot und jetzt lebt er. Das kann nicht sein. Und alle beteuern, das ist so. Wie ist es mit dir? Was denkst du? Auferstehung, wie stellst du dir das vor? Wie soll das gehen? Viele Menschen zweifeln an Ostern. Das war sowohl zu biblischer Zeit so und das ist auch heute noch so. Das kann ich euch versichern. Ich spreche mit vielen Leuten und ich habe unlängst einen schönen Spaziergang mit einer jungen Frau beim Gassigehen gemacht. Nee. Das kann nicht sein, das geht nicht. Die Auferstehung ist nicht möglich, unmöglich. Dass Jesus gelebt hat, das ist ausreichend belegt, auch von außerbiblischen Quellen. Er war ein Prediger und er kam gewaltsam zu Tode. Bis dahin ist alles okay, aber wirklich? Glaubt ihr wirklich, dass er auferstanden ist? Das Spannende daran ist, dass, mal angenommen, wir würden die Auferstehung irgendwie wegnehmen, dann können wir eigentlich das ganze Neue Testament vergessen. Dann bleibt nicht mehr so sehr viel übrig. Denn alles das, was im Neuen Testament berichtet wird, dreht sich letztendlich um diesen einen Moment, den Dirk gerade als etwas Diffuses dargestellt hat. Etwas, wo die Faktenlage scheinbar unklar ist. Wer war denn jetzt da? Also entweder die ersten Christen waren verrückt. Das ist eine gute Erklärung und eine gute Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass sie die Wahrheit sagen. So sehr viele andere Möglichkeiten gibt es da nicht. Aber was ist denn, wenn sie die Wahrheit sagen? Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, er fasst das in Kapitel 15 ziemlich konkret oder ziemlich klar zusammen. Er sagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und er hat sich zunächst dem Petrus gezeigt und dann einem ganzen Kreis seiner Jünger und später mehr als 500 von seinen Nachfolgern. Danach zeigt er sich Jakobus und den Aposteln und als allerletztes hat er sich mir gezeigt, sagt Paulus. Wieder ein anderer Bericht, nebenbei bemerkt. Und dann sagt Paulus, entweder es gibt wirklich eine Totenauferstehung. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Wenn es das nicht gibt, dann auch Jesus nicht. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist es total sinnlos, dass wir uns hier heute Morgen im Gottesdienst treffen oder dass wir davon reden. Und es ist sogar sinnlos, dass ihr daran glaubt, wenn es die Totenauferstehung nicht gibt. Dann sind wir falsche Zeugen für etwas. Und er formuliert es nochmal, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles eine Illusion, euer Glaube. Und die Schuld, die euch vergeben ist, die ist euch gar nicht vergeben. Sie lastet immer noch auf euch. Und wenn die Hoffnung, die Christus euch gegeben hat als Mensch, wenn die nicht reicht, um über das Leben hinauszureichen, dann sind wir bedauernswerte Menschen. Also wenn die Auferstehung nicht stimmt, dann sind wir bedauernswert. Mein Eindruck ist, dass das Problem mit der Auferstehung eng an der Frage hängt, was eigentlich nach dem Tod passiert. Gibt es ein Leben jenseits des Todes? Passiert da irgendwas? Wenn man sich mal so umhört, und manchmal sitze ich mit Studis in Seminaren und wir reden darüber, was ist eigentlich, was glaubt ihr eigentlich, was danach ist? Und dann kriegt man sehr interessante Konstrukte dargestellt. Wir finden heute wie auch zur damaligen Zeit sehr, sehr viele unterschiedliche Vorstellungen davon. Da sind welche, die sind religiös eingebaut, eingebunden. Gibt es welche, die sind völlig areligiös. Also nee, da ist nichts, ich bin dann weg. Ich werde irgendwie wiederverwertet als organische Materie. Es gibt auch sowas wie universelle Vorstellungen. Das ist dann eher, wir werden alle wieder zu Sternenstaub oder ähnliches. Ich habe sehr viele unterschiedliche Varianten gehört. Und interessant ist, dass auch die ersten Christen, bevor Jesus auferstanden ist, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten. Du hast es vorhin gesagt, Dirk, dass es auch im Judentum sehr, sehr unterschiedliche Ansätze gab. Man war sich da auch nicht so ganz einig, was danach passiert. Auch im griechischen Sprachraum war das so. Ganz unterschiedlich und eine bunte Sammlung von heidnischen Überzeugungen findet sich da. Ich kann das jetzt alles gar nicht darstellen, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Das ist hochinteressant. Und keine davon in der antiken Welt hatte auch nur annähernd so etwas wie die Auferstehung im Konzept. Sowas gab es nicht, dass jemand, der tot ist, wieder lebendig ist. Die Auferweckung Jesu oder seine Auferstehung war für alle völlig unerwartet. Und sie war auch irgendwie so ein bisschen verstörend, weil man das nicht denken konnte. Und auch hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man lehnt das konsequent ab und sagt, das ist Quatsch, das glaube ich nicht. Oder es stimmt. Und wenn es stimmt, dann musste die Geschichte neu interpretiert werden. Dann musste man alles das, was man bisher gedacht hatte, völlig neu denken und verstehen. Und man musste auch neue Erklärungen finden für das, was da vorgefallen war. Denn wenn es eine Auferstehung gibt, dann war die Auferstehung das eindeutige Zeichen dafür, dass das Reich Gottes gekommen war. Davon hatte Jesus die ganze Zeit geredet. Und die ersten Christen, die waren sich sicher, das, was mit Jesus passiert ist, das wird eines Tages auch mit uns passieren. Mir wird das Gleiche widerfahren. Ich werde sterben und ich werde wieder zurückkommen. Ich werde wieder hier sein. Denn Gott wird seine Leute ebenso auferwecken, wie er Jesus vom Tod auferweckt hat. Weil der Tod keine Macht mehr hat. Die Zeugen der Auferstehung und die Jünger, alle die, die Jesus begegnet waren, die verwerfen das, was sie vorher gedacht haben über ein Leben nach dem Tod. Das, was sie geglaubt haben, ihr Denken. Sie ändern ihre Überzeugungen von Grund auf. Und sie werden zu Menschen, die in einer chaotischen Zeit plötzlich Hoffnung haben. Und in ihrem ganzen Innern ist so eine freudige, hoffnungsvolle Erwartung. Gott kommt irgendwann zurück und er wird alles in Ordnung bringen. Und zwar nicht dadurch, dass er alles vernichtet und zerstört und die Schöpfung verschrottet, sondern dadurch, dass er das heilt, was krank, vergänglich oder dunkel ist. Und das, was die ersten Christen da in sich fühlten, das war gar nicht wirklich richtig zu erklären. Es ereignete sich einfach, es passierte mit ihnen. Die ersten Christen waren die ersten Ostermenschen. Und über dieses Staunen und diese Hoffnung, die sie plötzlich bekamen, hinaus waren sie sich sicher, dass Gott sie berufen hat. Sie waren sich sicher, dass wenn das stimmt, oder sie hatten ja gesehen, dass dieser Jesus wieder lebendig war. Sie wussten, dass sie dann auch die Kraft bekommen würden, das, was Jesus getan hatte, weiterzuführen. Sie wussten, wir sind Berufene. Es ist nicht egal, was wir erlebt haben. Sie wussten, hier passiert etwas, das wird die Geschicke dieser Welt für alle Zeit verändern. Sie waren zutiefst davon überzeugt, dass alles, was sie jetzt aus Liebe zu diesem auferstandenen Jesus Christus tun, die Dunkelheit der Gegenwart verändern kann. Und dass das, was sie tun, auch in der zukünftigen Welt Bestand haben wird. Was war der Gamechanger? Die Juden, Dirk hat es vorhin schon angedeutet, erwarteten den Messias, den mächtigen Herrscher, der die Welt verändern wird. Und dann am Karfreitag, was da geschah, das war das brutale, definitive Ende aller ihrer Hoffnung. Der Tod von Jesus am Kreuz, der hatte alles ausgelöscht. Und da war nur noch Dunkelheit und Angst. Offensichtlich hatte Gott seinen Jesus verlassen. Denn wenn Gott wirklich Jesus haben wollte, dann hätte er ihn doch da runtergeholt vom Kreuz, dann hätte er doch geholfen. der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der hätte doch handeln müssen. Alles war kaputt. Es gab keinen Funken Hoffnung mehr. Und sie waren froh, dass sie nur alles verloren hatten. Sie waren froh, wenn sie mit dem Leben davonkommen. Und in der allertiefsten Dunkelheit, in der Trauer, in der Leere und der Einsamkeit, in Tod und Angst, in Schmerz und Wut, passiert plötzlich das, was keiner von ihnen jemals erwartet hatte. Der Stein ist weg, das Grab ist leer und der Schock ist da. Wahrscheinlich dachten sie, und das steht doch in der Bibel, irgendwer hat den leblosen Körper weggenommen. Das ist noch schlimmer, noch mehr Wut. Wir können nicht mal das tun, was wir tun wollen, ihn salben und ihn so betten, wie er in die Jenseitsvorstellung übergehen sollte. Da war der grausame Tod, das war doch schrecklich genug. Warum nehmen sie uns jetzt auch noch unseren Jesus weg? Niemand, absolut niemand hatte vorher gesehen, dass dann plötzlich dieser Jesus da im Raum steht. Er begegnet so vielen mit einem physisch völlig intakten Körper. Ein Körper zum Anfassen. Ein transformierter Körper mit unerwarteten Fähigkeiten. Und wenn man das alles ernst nahm, aus Sicht der Jünger, der ersten Christen, der Ostermenschen, dann hat Gott Jesus auferweckt. Er war auferstanden. Und das war das untrügliche Zeichen, dass Gottes Macht stärker ist als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst als der Tod, der alles beendet. Ostern heißt also, der wirkliche, echte Jesus kommt aus einem wirklichen, echten Grab und bringt Gottes neue, perfekte Schöpfung mitten hinein in diese Welt. Das ist was ganz anderes als ein kitschiges Happy End nach Karfreitag. Ostern stellt unser Denken, dein und mein Denken, das Denken der Jünger, der Römer und eigentlich aller Menschen auf den Kopf. Was ist mit dir? Kannst du das glauben? Oder wählst du die andere Möglichkeit? Lehnst du es ab? Wir sind Kinder der Aufklärung einer gesellschaftlichen Veränderung und wir wollen alles verstehen. Ich glaube, das Problem hatten die ersten Christen nicht so sehr. Sie haben genommen, was ihnen begegnet ist. Sie verstanden zwar nicht, was da passierte, aber sie fingen an, Stück für Stück die Welt mit neuen Augen zu sehen. Und sie begriffen, dass sie auf dem falschen Dampfer waren bisher. Und sie wussten, dass die vielen Dinge, die Jesus gesagt hatte, jetzt plötzlich anders gedeutet werden mussten. Ach, so hatte er das damals gemeint. Das hat er gesagt. Ja, jetzt verstehen wir. Sie bekamen eine neue Sicht und das machte sie mutig und entschlossen zu handeln. Wie viele Osterfeste hast du schon gefeiert und wie oft hast du schon gesagt, der Herr ist auferstanden? Manche Ostern sind vielleicht schöne Frühlingsfeste, aber manche Ostern haben vielleicht in deinem Leben auch irgendwie was bewegt oder was verändert. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich mich gefragt, glaube ich wirklich von ganzem Herzen, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist? Glaube ich wirklich, dass er den Tod überwunden hat? Und glaube ich wirklich, dass damit Gottes neue Welt begonnen hat? Und meine Antwort wäre, wenn mich jemand fragen würde, ja, das glaube ich. Aber sieht man das? Erkennt man das an meinem Leben? Erkennen Menschen, dass ich eine Frau bin, die von tiefer Hoffnung und Zuversicht durchdrungen ist? Es ist nämlich so, dass bei den Zeugen der Auferstehung, den ersten Christen, für diejenigen, denen Jesus begegnet war, die Auferstehung so real war, dass danach nichts mehr so war wie vorher. Es war alles neu und sie wussten, die Welt kann besser werden. Davon ging eine unvorstellbare Kraft aus und es lohnte sich dafür zu kämpfen und es lohnte sich dafür zu hoffen und Zuversicht nach vorne zu bringen und es lohnte sich sogar dafür zu sterben. Eine endgültige christliche Hoffnung nimmt ihren Anfang mitten im Chaos von Besatzung, Krieg, Ausbeutung, Krankheit, Tod, Leid und Angst. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Es ist doch heute gar nicht so anders als damals. Krieg, Tod, Leid, Angst. Was bestimmt dein Leben? Und das, was da passiert, das nenne ich eine unerwartete Osterhoffnung. Da ist Licht am Ende des Tunnels. Da ist Rettung in Sicht. Ganz anders als erwartet. Aber ist es nicht genau das, was wir brauchen? Ja, es gibt ihn, den Tod. Den gibt es auch heute noch. Und das wissen wir alle. Menschen und Hoffnungen, Dinge, die wir geplant haben, die müssen sterben. Und das ist Karfreitag. Aber das ist doch nicht die Endstation. Ihr liebe Ostergemeinde, ihr lieben Brüder und Schwestern, mit denen ich unterwegs bin, das ist eine einzigartige Hoffnung. Das ist das zentrale Merkmal, was es außerhalb des Christentums nirgendwo gibt. Keine andere Religion hat diese Osterhoffnung. Mitten in einer Welt voll Schmerz und Leid. Hoffnung. Ich habe einen schönen Satz, den ich euch gerne vorlesen möchte. Hoffnung ist das, was man erhält, wenn man plötzlich realisiert, dass eine andere Weltanschauung möglich ist. Eine Weltanschauung, in der nicht die Reichen, die Mächtigen und die Skrupellosen das letzte Wort haben. Eine Weltanschauung, in der nicht die Reichen, die Mächtigen und die Skrupellosen das letzte Wort haben. Genau das ist Hoffnung. Und diese Auferstehungs-Osterhoffnung, die befähigt Menschen, die ganze Welt zu ändern. Und wie machen wir das? Tja, wenn du irritiert bist, dann darfst du fragen. Dann darfst du alle deine Zweifel äußern. Und vielleicht kommt, oder ich hoffe, es kommt vielleicht irgendwann der Tag, wo du deine Zweifel einfach liegen lassen kannst und sagen kannst, ja, ich will das mit meinem ganzen Herzen glauben. Und wenn du auf der Suche bist, dann such weiter, bis du diesen Jesus gefunden hast. Gib nicht auf, rede, frage, such, sprich, bete mit Leuten. Vielleicht erkennst du ihn nicht, aber irgendwo ist er. Und wenn er dir begegnet ist, dann ist es vielleicht gut, einen Moment stehen zu bleiben und neu zu staunen über das Unfassbare. Und das ist vielleicht der Moment, wo du ihm deine Schmerzen und das Leid und die Angst und deine Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit hinhalten kannst. Er hat alles überwunden. Und vielleicht spricht er dir zu, wie es in der Jahreslosung heißt, ich bin der Gott, der dich sieht. Und genau so ist es. Er ist da, er sieht dich, er kennt dich. Und wenn diese christliche Hoffnung dich berührt, dann darfst du zuversichtlich nach vorne schauen, egal ob Chaos oder Normalität im Alltag. Du darfst aufwachen, vielleicht mutig aufstehen und für deine und meine Hoffnung in dieser Welt konkrete Schritte gehen. Bitte lass uns nicht bei Karfreitag stehen bleiben. Bitte lass uns nicht in der Hoffnungslosigkeit verharren und in der Dunkelheit. Ja, es ist dunkel, ich weiß das. Aber lass uns doch die Gegenwart verändern. Lass uns doch als Ostermenschen anfangen, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, aber wir können das. Lasst uns helfen, ermutigen und trösten. Lasst uns Tränen trocknen, freundliche Worte geben, Gastfreundschaft üben. Lasst uns mutige Gebete sprechen und einander segnen, da wo das nötig ist. Du und ich, wir sind Ostermenschen, wir sind Hoffnungsträger. Und an vielen Stellen passiert schon Wunderbares. Aber ich glaube, da geht noch was. Ich glaube, da ist noch mehr möglich. Und ich glaube, dass die Traurigkeit und die Dunkelheit dieser Welt so ist, dass wir noch mehr tun können. Nicht, weil wir das müssen, sondern weil der auferstandene Jesus uns anblickt und sagt, ich kenne dich, ich sehe dich und ich liebe dich. Die ersten Christen mussten nicht, sondern sie waren zutiefst ergriffen von dem, was sie erlebt und erfahren hatten. Und dass es stimmte, er war auferstanden. Da steht er, ich kann ihn anfassen. Und ich wünsche uns, dass wir das auch erleben und dass davon eine neue Kraft und eine neue Hoffnung in das Jahr 2023 getragen wird. Nicht, weil wir unter Druck sind, sondern weil wir es wirklich wollen. Und kleine Schritte können wunderbare Schritte sein. Wir werden gleich Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist das große Osterfestbankett. Es ist wie ein Vorgeschmack auf die hereinbrechende Zukunft Gottes mitten in unsere Gegenwart. Darum feiern wir Abendmahl. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es wie ein kleines Weihnachten und ein kleines Ostern. Und weil heute Ostern ist, ist es ein großes Abendmahl, ein großes Ostern. Und für einen kleinen Moment werden wir zu Jüngern am Tisch Jesu beim letzten Abendmahl. Du und ich, wir werden zu Berufenen, die Gottes Zukunft mitten in dieser Welt, die Gottes Zukunft mitten in diese Welt hineintragen können. Und wir werden zu Ostermenschen, die Hoffnung schenken. Es ist eine dunkle Welt, aber wir haben das Licht. Amen.